Ja, wie gut haben wir es, dass wir mit allem zu unserem Herrn gehen dürfen. Und er hört und weiß um jedes Detail, er kennt uns, er weiß, was wir brauchen. Ich bin auch froh zu wissen, dass er uns verbindet mit unseren Geschwistern, die nicht da sind, sind ja immer noch doch einige weg. Und ja, man merkt dann schon, wie sehr man einander braucht. Und wie sehr man einander auch liebt, wenn über längere Zeit einige nicht da sind. Das ist auch schön zu erleben. Ich bin so dankbar, dass Bianca mit den Kindern wieder wohlbehalten da ist. Was für ein Geschenk. So schnell können schreckliche Dinge passieren. Und unser Herr, jedes einzelne von uns ist ihm sehr wertvoll, wenn du ein Kind Gottes bist. Dann bist du dem Vater im Himmel sehr, sehr wertvoll. Und er weiß um alles. Und es ist sein Anliegen. Es ist das Anliegen des Herrn Jesus, der zu Rechten dieses Vaters im Himmel sitzt, dass er für uns einsteht. Nicht nur für die ganz großen Nöte, sondern auch für das Alltägliche. Ich habe das gerade letzte Woche, eine sehr spezielle Woche war, intensiv. Großes Obstprogramm, viel in der Praxis und noch viel mehr zu Hause erleben dürfen, wie wir beten können und der Herr greift ganz konkret ein und hilft und gibt die Kraft. Ja, auch für die Vorbereitung der Predigt. Es ist nicht einfach, wenn man keinen Raum mehr findet, zum sich konzentrieren. Weil so viel Wechsel ist und Anfragen und hier und da. Es ist vorübergehend, das dürfen wir wissen. Und trotz allem hilft er und trägt er durch. Jetzt ist der Moment, wo wir seine Kraft am besten erfahren, wenn wir so tief sind, ja, so unter vielem Druck sind. Das dürfen wir auch wissen. Ich bin auch dankbar für die schönen Lieder, die wir schon gesungen haben. Möge es wirklich unser Herzenswunsch sein. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Es gibt nichts Besseres, es gibt kein besseres Leben, als dass wir uns ganz hinnehmen lassen von ihm. Es ist Glückseligkeit pur, wenn wir uns ganz hinnehmen lassen vom Sohn Gottes. Selbst wenn er uns dann formt und behaut und meißelt und verändert. Genau das wird aber unser Reichtum sein in Ewigkeit. Ja, so möchte ich weiterfahren in Lukas 11. Sind ja etwa 3 Wochen her, dass wir zum letzten Mal hier in diesem speziellen Kapitel waren. Ich habe den Text überschrieben mit dem Wort Echtheit. Echtheit, obwohl der Text eigentlich genau vom Gegenteil spricht, so intensiv. Aber wir wollen daran lernen, was Echtsein vor dem Herrn bedeutet. Wenn ihr euch kurz zurückblendet im Kopf, was war denn jetzt im Kapitel 11 bisher? Wir haben gesehen, dieser erste Viertel, diese ganz grundlegend wichtige Lehre über das Gebet, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns ihm ganz unterwerfen und so auf diese Weise dann im Namen Jesus beten. Ganz gedemütigt, unterworfen unter den allmächtigen Gott. Das bedeutet beten im Namen Jesus. Und dann ist uns nichts verwehrt vom Vater. Nichts verwehrt, wenn wir so kommen. Und er gibt so gern. Und dann diese 2 Gleichnisse, wo er das auf die Spitze treibt. Was meint ihr eigentlich, wenn ihr, die ihr fleischliche Menschen seid, euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr euer Vater im Himmel. ehren wir Gott mit dieser Haltung, dass wir alles von ihm erwarten. Wenn er den Spatzen genügt zu essen gibt, die Blumen kleidet, wie viel mehr denen, die ihm das Liebste sind in dieser Schöpfung, wir, seine Kinder. Kommen wir doch vermehrt mit dieser Haltung zu ihm. Aber es hat eine Voraussetzung. Wir werfen uns auf unser Angesicht vor Gott. Wir demütigen uns in allem. Unser eigener Wille bleibt außen vor. Der hat nichts zu suchen vor dem Thron Gottes. Nichts. Er würde uns nur zu Zerstörung und zum Tod führen, unser eigener Wille. Darum hat er nichts zu versuchen. Er ist völlig fremd vor dem Thron Gottes. Und dann haben wir gesehen diesen tragischen Bruch, den es gibt in diesem Kapitel. Dieser Bruch, der Herr Jesus mitten unter seinem Volk. Und die Massen sind ihm nachgefolgt. Und da ist etwas gewachsen, vorbereitet von dem größten Propheten aller Zeiten, vor dem Messias, Johannes dem Täufer, vorbereitete Boden. Und der Herr hat gewirkt. Und die Menschen sind ihm gefolgt. Und dann kam immer mehr das Böse, die Bosheit. Und hat eine kritische Masse erreicht im Volk, die zu diesem Bruch führte. Vor den Augen des Messias unter dem Volk. Plötzlich diese Ablehnung des größten Teiles des Volkes, des Messias. Angestachelt durch die Obersten im Volk. Diese schreckliche Entwicklung, über die der Herr dann berichtet, oder die Situationen, die wir lesen dazu, und wie scharf unser Herr ihnen das Gericht vor Augen stellt. Du böses Geschlecht, du wirst gerichtet werden. Von den Heiden, sie werden euch richten. Euch, die ihr alle Segnungen Gottes gehabt habt. Und jetzt kommen wir heute dann zum Höhepunkt darin, wo er direkt diese Obersten anspricht, der Herr Jesus. Aber ich möchte doch noch einmal kurz auf den letzten Teil zurückblicken. Ich möchte noch eine Frage stellen. Dort in der Mitte des Kapitels, von dem wir das letzte Mal gehört haben. Was ist im Licht dieses Kapitels 11 die größte Glückseligkeit für die Menschen? Für dich und für mich. Was ist größte Glückseligkeit?
Vers 28.
Ganz genau. Vers 28. Das Wort Gottes hören und befolgen. Hören und befolgen. Das Wort Gottes aufnehmen, heißt das. Essen, verdauen, es wird zu meiner, der zur Substanz meiner Persönlichkeit. Dann befolge ich es auch automatisch. Das Wort Gottes hören und befolgen, es gibt keine größere Glückseligkeit. Dieses Ausrichten der Priorität auf einzig und allein das, was Gott sagt, was Gott will, auf seinen Willen. Ich möchte an die Ausführungen von Raphael vom letzten Sonntag erinnern. Ich möchte sehr ermutigen, wer nicht da war, doch ein Skript nachzufragen bei Raphael. Weil der religiöse Mensch, er dreht es herum. Wir haben diese religiöse Frau ja getroffen im Vers 27. Sie verkörpert nichts anderes als die eigenwillige, um nicht zu sagen böswillige, menschliche Religion. Sie verkörpert nichts anderes als zum Beispiel die katholische Kirche. Sie wollte es verdrehen. Nicht als Frau auserwählt worden zu sein, die irdische Mutter des Herrn Jesus zu sein, ist die größte Glückseligkeit. Nein, das stimmt nicht. Auch nicht zu den Auserwählten zu gehören, dem Volk Gottes zu gehören, das ist nicht die größte Glückseligkeit. Und auch nicht vom Herrn Jesus persönlich berührt worden zu sein, sogar geheilt worden zu sein, sogar von Dämonen befreit zu sein, worden zu sein, ist nicht die größte Glückseligkeit, sondern das Wort Gottes hören und tun, wie wir auch nächsten Vers, wo Joshua gelesen hat, gehört haben. Das Wort Gottes hören und tun. Und jetzt kommt, und das ist das Evangelium, wisst ihr? Und zwar aus folgendem Grund. Warum ist das das Evangelium? Dass es nicht die Auserwählten sind. Dass es nicht eine spezielle Stellung ist. Das Evangelium meint, dass es für alle und jeden ist. Alle und jeden. Die armen Calvinisten. Ich bedauere sie zutiefst. Mit ihrer schrecklichen Lehre aus der tiefsten Finsternis übrigens. Für alle und jeden auf dieser Erde ist es offen, diese Möglichkeit. Das Wort Gottes zu hören und zu befolgen und die größte Glückseligkeit, nämlich die der ewigen Errettung, zu erleben. Das ist Evangelium. Wir werden dem noch mehr begegnen heute. Und dann auch dieser wichtige Abschnitt dort, die Verse 33 bis 36. Ich lese Vers 33 noch einmal. Niemand aber zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Und wir haben gesehen das letzte Mal, hier an dieser Stelle meint der Herr Jesus etwas, ein bisschen etwas anderes als vor drei Kapiteln zurück, wo er das Gleiche schon gesagt hat. Hier meint er, Gott ist es, der das Licht angezündet hat. Gott ist es, der das wahre Licht angezündet hat. In seinem Haus Israel und in der ganzen Welt. Und wisst ihr, diese Tatsache, dieser Moment, wo Gott das Licht in dieser Welt angezündet hat. Das war der wichtigste, der herausragendste Zeitpunkt in dieser ganzen Menschheitsgeschichte. Und seither brennt dieses Licht. Realisieren wir das? Es brennt seither. Das war nicht immer so. Gott ist es, der dieses Licht angezündet hat. Schlagen wir noch einmal auf. Johannes 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Sechs bis acht ist ein Einschub, wo über das gewaltige Wirken von Johannes dem Täufer als Wegbereiter berichtet wird. Aber dann sagt Vers 8, nicht er, Johannes der Täufer, dieser größte Prophet aller Zeiten, nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Und dann dieser herrliche Vers 9, der leider, leider, leider nicht korrekt übersetzt ist in der Schlachterbibel, wo es heißen sollte, eben, dass er Zeugnis geben sollte von dem Licht. Dieses Licht war das wahre Licht, von dem eben Johannes der Täufer Zeugnis geben soll. Dieses war das wahre Licht, welches jeden in die Welt kommenden Menschen erleuchtet. Klare, vom Griechischen grammatikalisch klare Aussage in diese Richtung. Jesus ist dieses wahre Licht. Und dies seither erleuchtet dieses wahre Licht jeden Menschen, der in diese Welt kommt. Das ist ein gewaltiger Vers. Das ist eine gewaltige Aussage. Erleuchtet. Es ist Präsens. Es ist das Präsens aktiv. Das heißt, es ist nicht irgendwie in der Aorist-Zeitform oder so geschrieben. So also punktuell. Nein, im Kontinuum. Kontinuierlich. Im Englischen würden wir sagen, he is lightning, enlightening, he is enlightening. Fortdauernd, er erleuchtet. Dieses Licht brennt fortdauernd, seit der Herr Jesus Mensch geworden ist. Seit diesem größten Geschehnis aller Zeiten. Und jetzt möchte ich wieder eine Frage stellen. Was passiert denn einem Menschen, der sich von diesem Licht erleuchten lässt? Was passiert mit diesem Menschen?
Ich glaube, er sieht, wie sein Leben vor Gott aussieht, eben in diesem Licht.
Ja. Genau darum geht es. Darum heißt es im Lukas 11, ich habe Vers 33 gelesen, dort muss man einen Doppelpunkt dann setzen am Ende des Verses. Darum steht dann noch Vers 34 bis 36, wo es darum geht, dass wir dieses Licht hineinlassen in uns. Hineinlassen. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Gemeint ist der Eintritt für das Licht. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so bleibt oder ist auch dein Leib böse oder finster. So habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Hier ist auch das ganze Volk gesprochen. Das habt Acht, dass das Licht unter euch, das jetzt unter euch ist, in Person Jesu Christi, nicht zu Finsternis wird. All eure Segnungen, das Licht. Und das gilt für uns. So haben wir nun Acht, die wir uns regelmäßig versammeln zum Wort Gottes. In der Gemeinde, die wir uns regelmäßig diesem Licht aussetzen. Die wir dieses Licht unter uns haben, dass dieses Licht in uns drin nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, so dass er keinen finsteren Teil mehr hat, so wird er ganz hell sein, wie wenn das Licht mit seinem Strahl dich erleuchtet. Wir werden selber dann zu Lampen. Zu Lampen des Herrn Jesus. und wir leuchten. Und das ist größte Glückseligkeit. Und wieder noch einmal kurz zurück zu Johannes 1,9. Raphael hat es gesagt. Was passiert denn, wenn ein Mensch sich in dieses Licht stellen lässt? Wir haben gelesen, es ist da, das Licht. Es kann kein Mensch sagen, ich hätte so gerne dieses Licht gehabt. Ich habe es nirgends gefunden. Aufgrund des Wortes Gottes stimmt das nicht. Es wäre da für jeden Menschen. Was passiert, wenn der Mensch sich diesem Licht aussetzt? Er fällt auf sein Angesicht. Er fällt innerlich in sich zusammen, weil er plötzlich die Verdorbenheit und Bosheit seines Herzens erkennt. Das bewegt dieses Licht, weil er seine Sünden erkennt, seine Verlorenheit vor Gott. Und darum ist diese Stelle so wichtig. Ich kann euch sagen, Johannes 1, Vers 9, das ist einer der wichtigsten Verse der ganzen Bibel. Darum ist mir ein großes Anliegen, dass bei einer nächsten Revision der Schlachterversion das richtig gestellt wird. Das ist einer der wichtigsten Verse. Er, der Herr Jesus, ist das wahre Licht, welches jeden in die Welt kommenden Menschen erleuchtet. Das ist eine klare Aussage. Und jetzt aber braucht es noch einen Zusatz. Wir haben gesehen, was mit dem Menschen passiert, der sich in das Licht Gottes stellen lässt. Und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt gehen wir nämlich von Johannes 1,9. Wohin? Zu 1. Johannes 1,9. Denn wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So einfach zum Behalten. Aber es ist die logische Konsequenz. Das ist ja alles nur äußerliche Nomenklatur, natürlich die Verse. Aber hier ist es sehr hilfreich. Von Johannes 1,9. Gehen wir direkt zu 1. Johannes 1,9. Versteht ihr? Kein Mensch hält es aus, sich diesem Licht auszusetzen und dann zu erkennen, wer ich bin. Wo sollten wir denn hin? Es gibt einen Ort. Es gibt einen Weg, unsere Sünden zu bekennen. Und dann ist er treu und gerecht. Warum gerecht? Weil wir, um in diesem Licht bleiben zu können, gerecht sein müssen, gerecht gesprochen werden müssen von Gott. Darum gibt es uns seine Gerechtigkeit, der Herr Jesus. Er ist gerecht und er wird zu meiner Gerechtigkeit. Und dann kann ich mich sonnen im Licht, im göttlichen Licht. Dieses ist das wahre Licht, welches jeden Menschen in dieser Welt erleuchtet. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Lukas 11. Seit Johannes 1,9, seit einem dieser wichtigsten Verse der Bibel, hat Satan nur ein Ziel. Er hat nur eine Obsession, dieses erleuchtende Licht zu verdunkeln. Das ist eine Kurzbeschreibung der Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte seither. Eine überaus zutreffende, kaum kürzer zu fassende Weltgeschichte. Was ist seither passiert, seit dem größten Ereignis aller Zeiten in dieser Welt, für diese Menschen? Nämlich, dass das Licht in die Welt gekommen ist und jeden Menschen erleuchtet. Was ist seither passiert? Diese eine große Ziel verfolgt vom Feind Gottes, vom Satan, dieses Licht zu verdunkeln, zu verhöhnen, zu verspotten, in den Schmutz zu ziehen. Denken wir an all die schrecklichen Nachrichten aus der Finsternis der religiösen Welt, katholischen Kirche und so weiter. Dieses Licht in den Schmutz zu ziehen, je schmutziger, je besser. Es zu übertönen, überblenden. 2. Korinther 4, 4. Dieses Licht zu überblenden, damit die Menschen den hellen Lichtschein des Evangeliums nicht sehen können. Und das bedeutet ablenken, ablenken, ablenken vom Licht, vom Wort Gottes. Sein Wort ist unser Licht. Das bedeutet ablenken auf alle möglichen Weisen vom Wort Gottes. Ist ja bezeichnend, dass meine Mutter ihr das sehr auf dem Gewissen liegt. Und sie hat es wiederholt ausgedrückt. Und verzweifelt auch, versucht Buße zu tun darüber, zum Beispiel, dass sie zu wenig im Wort Gottes gelesen hat. Dass sie sich so schnell von allen Nebensächlichkeiten ablenken ließ. Es kommt dann plötzlich das Innere ans Licht. Und wir hoffen und beten für sie, dass sie das einfach dem Herrn in Ordnung bringen kann. Aber etwas kann sie nicht. Etwas kann sie nicht mehr. Es nachholen. Zeit ist abgelaufen. Unmöglich. Die Zeit ist vorbei. Und genau in diese Richtung der Verdunkelung hat Satan in allererster Linie die Obersten des Volkes instrumentalisiert. Darum lesen wir so viel darüber. Und dann auch den größten Teil der Volksmassen. Genau dahin. Das Licht zu verdunkeln. Das so hell mitten unter ihnen war. Und der Herr Jesus deckt jetzt in diesem restlichen Kapitel 11 diese finstere Bosheit auf. Und zwar in einer erschreckend direkten Art und Weise, in ungeschminkter Weise, stellt er diesem bösen Geschlecht, wie er wiederholt sagt, die kommende Abrechnung vor Augen. Das Gericht. Und in diesem letzten Teil des Kapitels entblößt er, richtiggehend, in einer unglaublichen Direktheit, die Obersten und ihr Wesen, ihr System. Versteht ihr? Das hat System. Und zwar hat dieses System nur eben dieses eine Ziel, das wahre Licht zu verdunkeln, zu überblenden. Wie können wir, um wieder eine Frage zu stellen, wie können wir dieses Wesen, dieses System der Obersten, von dem wir so viel lesen in den Evangelien, es ist ja übrigens ein System, es ist eines der bösartigsten Werke und effektivsten Werke Satans, was er entworfen hat. dieses System, das die Obersten anwenden. Wie können wir dieses System in einem Wort zusammenfassen? Es ist dieses System übrigens heute genauso aktiv und überall anzutreffen. Nicht nur bei den Obersten. Aber wie können wir dieses System in einem Wort zusammenfassen? Es geht ganz stark in diese Richtung. Ja. Es ist fast ein Synonym von dem, was du meinst. Ja.
Selbstgerechtigkeit.
Auch mit dem hat es sehr viel zu tun. Aber in der Sprache, wie der Herr Jesus mit den Pharisäern redet.
Ihr Heuchler.
Heuchelei. Heuchelei. Wir lesen das einen Vers weiter vom Kapitel 11, nämlich Kapitel 12, Vers 1. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Die Heuchelei. Also der Herr Jesus fasst dasselbe zusammen. Seine ganze Entlarvungsrede gegen die Pharisäer fasst er hier in Kapitel 12, Vers 1 zusammen und warnt die Jünger. Und offenbart gleichzeitig, dass es eine schreckliche Wirkung hat. Es ist Sauerteig. Es steckt an. Es steckt an. Es ist eine krankmachende Brühe, die sich wild ausbreitet. Es ist Heuchelei. Denken wir an die religiösen Systeme, die wir heute kennen. Ist das nicht sehr treffend, dieses Wort? Nicht sehr treffend. Ich rede jetzt nicht nur von der katholischen und reformierten Kirche. Ich rede auch ganz speziell von der evangelikalen Welt. Von der neo-evangelikalen Welt. Mit ihren Obersten und Stars. Heuchelei, wohin man schaut. Und es macht nicht Halt dort. Es bedroht jede bibeltreue Gemeinde. Heuchelei ist einer der wichtigsten Würfe Satans, um das wahre Licht zu verdunkeln. Diese typisch menschliche, fleischliche, boshafte Eigenschaft. In jedem Menschen nämlich. Und sie ist auch in jedem Christen noch aktivierbar. Man kann Sündenerkenntnis heucheln. Man kann Reue und Buße heucheln. Ein oberflächliches, fadenscheiniges "Es tut mir leid, bitte vergib mir." Nur damit man sagen kann, ich habe im Fall Buße getan. Man kann Menschen täuschen, aber nicht Gott. Nicht Gott. Dabei ist es doch für die Umwelt oft so einfach wahrnehmbar, ob jemand echt Buße getan hat. Nicht wahr? Ist doch eigentlich so einfach. Wie denn? Wie nimmt die Umgebung wahr, ob Buße echt war oder nicht?
wird eine Änderung sichtbar werden.
Buße heißt nichts anderes. Buße heißt Richtungsänderung. Richtungsänderung. Metanoia. Das ist noch das Wort Nous von Gedanken, Sinn, Denken drin. Ein Umdenken. Und das äußert sich in einer Richtungsänderung. Es äußert sich in einem veränderten Leben. Und wenn das Leben und die ganze Haltung und alles genau gleich weitergeht, dann stimmt etwas nicht mit der Buße. So einfach ist es, in den allermeisten Fällen zu erkennen, ist echt Buße passiert. Und ich möchte noch ein weiteres untrügliches Zeichen echter Buße erwähnen. Und damit des echten Glaubens, weil wir wissen ja, Glaube und Buße sind nicht zu trennen. Das lässt sich nicht ausschließen gegenseitig. Echter Glaube hat immer mit echter Buße zu tun. Ist nichts anderes als, Glaube ist nichts anderes als sich vor Gott auf sein Angesicht werfen, sich ihm in allem unterordnen. Das ist echter rettender Glaube. Und das ist gleichzeitig Buße. Römer 5, Vers 1. Ist übrigens auch die Fortsetzung von diesem herrlichen Beginn, was in Johannes 1, Vers 9 begonnen hat. Sich im Licht Gottes sehen, sich dort durchleuchten lassen. Dann weiterzugehen zu 1. Johannes 1, 9. Die Sünden zu bekennen und vollkommen gereinigt zu werden, die Gerechtigkeit Christi zu bekommen. Und da geht es weiter zu Römer 5, 1. Herrliche geistliche Wahrheit. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein weiteres untrügliches Zeichen echten Glaubens, echter Buße. Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Das gehört wiederum zur größten Glückseligkeit. Frieden zu haben mit Gott. Stellt euch vor, im allerletzten Abschnitt des Lebens, wie wir jetzt das so intensiv mit meiner Mutter erleben. Frieden mit Gott zu haben, dann kann kommen, was will. Es gibt nur noch eines. Ich darf jetzt gehen. Ich freue mich. Je eher, je besser. Ich werde den sehen, den ich mein Leben lang oder solange ich gläubig war, geliebt habe, obschon ich ihn nie gesehen habe. Und ich darf mich dann jubelnd freuen bei ihm, weil ich ihn sehen darf. Wenn ich dann das Endziel meines Heils, meiner Errettung erreicht habe. Frieden mit Gott. Und alle, natürlich gibt es vieles, worüber wir in den letzten Stunden noch traurig sein werden. Aber das darf nicht sein, dass das den Frieden und die Glückseligkeit in Christus überdeckt. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Heuchelei ist genau das Gegenteil von all dem. Keinen Frieden. Keine Glückseligkeit. Sie ist eben das Gegenteil von Echtheit, die Heuchelei. Sie ist das Gegenteil von Wahrheit. Sie ist nämlich Lüge und Betrug. Man betrügt die anderen und man betrügt sich selber. Sie ist auch das Gegenteil von Licht. Sie flieht nämlich vor dem Licht Gottes, die Heuchelei. Und es ist das Gegenteil von Liebe. Und es gibt sehr fromme Heuchelei. Die fromme Heuchelei und zeigt sich unter anderem in diesem schrecklichen Gespenst der Gesetzlichkeit. Das haben wir ja wiederholt angeschaut. Diesem schrecklichen Gebilde der Gesetzlichkeit, wo man zum Wort Gottes hinzufügt, zum Heil Gottes sozusagen hinzufügt, um sich selber noch besser zu machen oder seine Gruppe, seine Gemeinde selber noch frömmer, noch besser zu machen. Gegen den Willen Gottes. Vielleicht auch, um ein ganzes System der Kontrolle errichten zu können. Fromme Heuchelei. Falsche Gesetzlichkeit. Hier hören wir jetzt also unseren Herrn in einem Ton zu Menschen sprechen, wie es der religiöse Mensch gar nicht für möglich halten würde. Wir haben jetzt die Zeit leider schon nicht mehr, aber wenn wir Matthäus 23 lesen würden, die Rede gegen die Pharisäer dort, oder wenn wir hier ab Vers 37 lesen, welche Worte unseres Herrn. Und wer spricht denn hier? Wer spricht diese Worte? Das möchte ich euch noch rasch vorlesen. Das Wesen dieses Messias möchte ich euch noch vorlesen. Wer es ist, der das spricht. Er spricht: Ich bin langmütig und gütig. Ich beneide nicht. Ich prahle nicht. Ich blähe mich nicht auf. Ich bin nicht unanständig. Ich suche nicht das Meine. Ich lasse mich nicht erbitten. Ich rechne das Böse nicht zu. Ich freue mich nicht an der Ungerechtigkeit. Ich freue mich aber an der Wahrheit. Ich ertrage alles. Ich glaube alles. Ich hoffe alles. Ich erdulde alles. Er ist es, der jetzt zu den Pharisäern spricht. Ich lese ab Vers 37, Kapitel 11. Und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zu Mittag zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Der Pharisäer aber verwunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Baptizo, das griechische Wort. Da sprach der Herr zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit, ihr Toren. Hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Aber wehe euch, Pharisäen, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet Und das Recht, gemeint ist eine gerechte Rechtsprechung, und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Wehe euch, Pharisäern, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahingehen, ohne es zu wissen, und sich damit nämlich verunreinigen. Da antwortete einer der Gesetzesgelehrten und sprach zu ihm: Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach: Wehe auch euch, Gesetzesgelehrten! Denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf, und ihr selbst rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut, eure Väter aber haben sie getötet. So bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt Wohlgefallen daran. Denn jene haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesprochen: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das seit Grundlegung der Welt vergossen worden ist, vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, ihm zu glauben und Buße zu tun. Nein, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen, wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund zu fangen, damit sie ihn verklagen könnten. Übrigens nehmen seine Reden gegen die Propheten, gegen die Pharisäer in diesen drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, überaus viel Raum ein. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, wie viel Raum das einnimmt. Matthäus 15, ein halbes Kapitel. Matthäus 23, das ganze Kapitel. Markus 7, 1 bis 23, das halbe Kapitel. Markus 12, 38 bis 40. Dann hier Lukas 11, fast das halbe Kapitel. Und wieder Lukas 20, noch weitere Verse. Ist das nicht erstaunlich? Unerhört viel Raum nimmt dieses Thema, diese Thematik ein. Es muss wichtig sein. Ja, ich möchte vielleicht nur noch die ersten paar Verse, einige Punkte dazu sagen, und dann, ich habe die Illusion gehabt, fertig zu mögen heute mit Kapitel 11, aber das ist nicht möglich. Lesen wir noch die, oder besprechen wir noch die Verse 37 bis 41. Eigentlich müssten wir dazu noch aus Markus 7 lesen, dann würden wir sehen, was es genau auf sich hatte mit diesen Waschungen. Wenn sie auf dem Markt war, wenn sie irgendwo draußen war, haben sie ganz stark vorgeschriebene rituelle Waschungen vornehmen müssen. Und eines ist ganz klar, es ging nicht dabei um das Abwaschen von Verschmutzungen, weil man ja Dreck dann mit nach Hause nimmt. Es ging nicht um Hygiene. Verstehen wir das hier nicht falsch? Sondern es ging um dieses religiöse, rituelle Sich-Waschen, mit dem sie ausdrückten, ich bin jetzt erhaben und rein, weil ich mich selber reinigen kann. Das allein steht hinter all diesen rituellen Baptismus, Waschungen oder Taufungen, wie sie das nannten. Wenn wir Vers 39 und 40 noch lesen, da sprach der Herr zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres ist aber voll Raub und Bosheit. Ihr Toren, habt nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Es ist nämlich Lüge und Betrug und Heuchelei, nur das Äußere zu pflegen. Aber genau das tun die Religionen und viele Christen. Nur das Äußere zu pflegen, das heißt, gut aussehen zu lassen. Die Fassade muss stimmen. Nein, entscheidend ist das Innere. Das muss gereinigt sein. Das Innere. Und auch das erleben wir so intensiv im Moment. Denn in diesen letzten Augenblicken des Lebens, da fällt jede Fassade. Und das wahre Innere des Menschen wird wahrnehmbar. Verzweiflung oder Trost und Zuversicht? Unruhe und Angst oder Ruhe und Frieden? Vers 41 ist vielleicht etwas schwer zu verstehen. Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Der Herr Jesus will sagen, wer gute Werke tut nach außen, mit einer Räuberhöhle in seinem Innern, der wird es aus verdeckten, gut kaschierten Motiven tun. Aber echte Almosen, nämlich selbstlose Liebeserweise, die können nur aus einem gereinigten Herzen kommen. Reinigt zuerst euer Inneres, dann ist euch alles andere auch rein. Wie wahr? Dann brauchen Sie nicht mehr diese nichtsnutzigen rituellen Waschungen. Reinigt zuerst euer Inneres. Lasst euch zuerst in das Licht Gottes stellen. Und zieht die Konsequenzen daraus, was ans Licht kommt. Und fällt auf euer Angesicht und tut Buße. So werdet ihr gereinigt. Und dann ist euch alles andere auch rein. Wir fahren das nächste Mal weiter hier. Ich möchte einfach noch einmal an Johannes 1, 9 erinnern. Er ist das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist. Und das jeden Menschen in dieser Welt erleuchtet. Lassen wir uns erleuchten. Das gilt auch uns, wenn wir schon gläubig sind. Lassen wir uns immer wieder in diesem Licht erleuchten. Oder gilt für uns das, was der Herr Jesus dort im Johannesevangelium eine Seite weiter hinten sagt? Johannes 3, 19. Darin aber besteht das Gericht. Und auch das wieder so eine wichtige Aussage. Das ist weltbewegend wichtig, diese Verse 19 und 20, die der Herr hier sagt. Darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wie dumm eigentlich, nicht wahr? Wie dumm. Sie kommen ans Licht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Mit Sicherheit kommen sie alle ans Licht. Und wie glückselig wird der Mensch sein, wenn er in diesem Licht bestehen wird, weil alle seine bösen Werke zugedeckt sind durch das Blut Jesu Christi, versenkt in der Tiefe des Meeres, wo sie niemand hervorholen kann. Könnt ihr euch die Glückseligkeit in diesem Moment vorstellen? Wenn der Mensch vor Gott ist. Und das trifft zu. Alle Bosheit, alle Sünden, alle ungerechten Werke, alles Böse, weit und breit nicht mehr vorhanden. Zugedeckt, gesühnt durch das Blut Jesu Christi. Möge der Herr uns Gnade geben, dass wir jetzt handeln. Alle von uns haben wir jetzt noch Zeit. Man kann am Leben sein und dass diese Aussage trifft nicht zu. Die Zeit ist abgelaufen. Der Tag des Gerichtes kommt. Es ist dem Menschen einmal gegeben zu sterben. Danach aber das Gericht. Und wir wissen, dass der Herr das Gericht von uns auf sich genommen hat. Aber trotzdem wissen wir, dass wir alle vor dem Richterstuhl erscheinen müssen, damit die Werke eines jeden offenbar werden und ein jeder das empfängt, was er in seinem Leib getan hat, es sei gut oder böse. Wir müssen uns nicht fürchten vor diesem Richterstuhl, wenn wir uns ins Licht stellen lassen, wenn wir zu Johannes 1, 9 gehen mit großer Dankbarkeit und dann zu 1. Johannes 1, 9 und von dort dann uns freuen dürfen über Römer 5, 1. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du bist unsere Zuversicht. Du bist unser Herr. Du bist unser Fels, unsere Grundlage. Du bist unser Hirte. Auf dich dürfen wir vertrauen in jeder Situation. Auf dich dürfen wir bauen. Auf dein Wort, Herr, dürfen wir bauen. Es trägt uns durch die schlimmsten Zeiten, durch die tiefsten Nöte, durch die finsterste Todesnacht. Es trägt, es trägt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du so gnädig bist, voll Mitleid und Erbarmen, wie wir auch am Mittwoch gelesen haben. Voll Mitleid und Erbarmen. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt über einem jeden von uns wachst, dass du dein Licht scheinen möchtest, dass es eindringt in ein jedes von uns, dass unser ganzer Körper Licht sein darf, eine Lampe, eine Leuchte für dich, Herr Jesus, und dass wir uns reinigen lassen dürfen bei dir, aber auch in der Gemeinschaft miteinander, in der Gemeinde, durch das Blut Jesu Christi. Ich danke dir, Herr, dass du uns weiterführen willst, dass wir wirklich einen Neuanfang machen dürfen, persönlich, aber auch als Gemeinde, Herr, dass du um alle Bedürfnisse weißt, um einen neuen Ältesten, um mehr Möglichkeiten von den Räumen her, wo wir Kraft und Gaben einsetzen können. Ich danke dir für alle vorhandene Bereitschaft, die da ist, Willen sich einzusetzen, mehr zu tun für dich, Herr, denn wir wollen Werke sammeln, die du vorbereitet hast, Herr, mit denen wir vor dir erscheinen dürfen. Herr, gib du Gnade dazu. Hilf du, mehre du dein Werk unter uns, Herr. Amen.